Hallo, lieber Martin. Wir haben Montag, den 8. Januar 2024. Hallo.
Hallo Julia, hallo. Ja, es ist Nachmittag heute, ne? Mal, ja. Sonst sind wir öfters morgens auch mal dran, aber heute ist Nachmittag. Frohes neues Jahr, ich weiß, das sagt man jetzt gar nicht mehr. Es ist zu spät schon dafür.
Nicht?
Ja, ich
Ach
finde
so.
schon, oder? Am 8. sagt man das dann noch? Das ist ja
Ich habe
schon fast
heute erst meine
Februar.
Neujahrspost verschickt.
Was komisch für dich, die 24 reinzuschreiben, oder?
Nee, manchmal ist es so, es gibt so Jahre, da fange ich schon am Ende des alten Jahres an, die neue Jahreszahl zu schreiben, weil man schon so doll irgendwie ans nächste Jahr denkt und das so präsent hat, dass ich schon manchmal angefangen habe, Ende 2023 schon, wollte ich schon 24 schreiben. Ja.
Ich find's immer spannend, das dann nochmal mit der Hand zu schreiben, weil man macht ja
Das
irgendwie dann
stimmt.
doch ganz viel am Computer oder am Handy. Und ich habe hier ich habe so einen schwarzen Notizblock. Und da schreibe ich mir immer, wenn ich so Telefonate und Vorgespräche und sowas habe, schreibe ich mir das da immer rein und schreibe oben immer das Datum dazu.
Ich auch.
Und da habe ich letzte Woche dann zum ersten Mal die 24 geschrieben und das hat sich irgendwie, es hat sich so alt angefühlt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, hatten wir nicht beim letzten Mal über echt gesprochen, über
Ja.
ja, meine Zeit wird kommen, ja, 2010,
Alles
wenn
wird
wir uns
sich ändern,
wiedersehen
wenn wir
und
groß sind.
alles wird sich ändern, wenn wir groß sind und sowas. Und ich habe auch in die Doku reingeguckt und sowas. Ich fand das übrigens ein super Tipp von dir. Und dann habe ich nochmal gedacht, hier, deine Zeit wird kommen im Jahr 2010 und das ist jetzt einfach 14 Jahre her und das war
Ja,
damals, war
Wahnsinn.
das so weit weg und da habe ich jetzt nochmal dran gedacht, als ich 2024 geschrieben habe. Und naja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist
Ich frage mich, ob ich schon groß bin.
ja,
Ja.
irgendwie im Kopf ist es ja so, man, das habe ich mal, mit wem habe ich denn darüber diskutiert? Ich weiß es gar nicht. Man hat so ein Bild von sich selbst von einem gewissen Alter oder in einem gewissen Alter. Und anscheinend hat es jeder Mensch hat es. Und bei mir ist es so 28, 29. Also das ist so das Alter, wo ich im Kopf stehen geblieben bin. Und wenn ich an mich denke, dann denke ich bin so alt. Hast du auch sowas? Also wenn du dich selbst siehst, wo in welchem, also auch wenn es nicht genau das Jahr ist oder das Alter, aber in welcher Zeitspanne so ein bisschen du dich
Meinst du
selbst
jetzt, wie
siehst?
ich mich fühle oder wie ich mich irgendwie selbst so empfinde? Oder wenn ich jetzt
Ja, so ein bisschen
gefragt
so,
würde,
wie
wie.
du dich fühlst. Also so ein bisschen, wie du dich fühlst. Also das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich laufe an einem Spiegel vorbei und dann denke ich mir manchmal, ja, sieht doch schon irgendwie anders aus, als ich das noch so in Erinnerung hatte, irgendwie so, oder? Ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich mit meiner Mutter spreche, die sagt ja manchmal, ah, okay, sie fühlt sich nicht so alt, wie sie eigentlich ist, sondern sie hat ja auch dieses Alter im Kopf. Und anscheinend ist es immer so in den Anfang 20ern bis Anfang 30ern, irgendwie sowas anscheinend. Wie ist es bei dir? Hast du sowas?
Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber das ist total spannend. Erstmal finde ich, ist das ja so, ne, Weihnachten, da sieht man ja dann auch irgendwie, wenn man noch Eltern hat, sieht man sie dann noch, die noch da sind. Und das ist dann ja auch immer, man wird dann ja auch immer, ich meine, man kommt ja aus der Kinderrolle an bestimmten Sachen nicht raus, ne, so.
Total.
Und auch, ja, bei meiner Mutter ist das auch so, die fühlt sich auch überhaupt nicht, glaube ich, so alt, wie sie ist, wenn sie es nicht merkt. So. Also, wenn nicht irgendwas wehtut oder was weiß ich, hat sie auch nicht das Gefühl, dass sie so alt ist, wie sie ist. Und ich finde ja Stimmen oft so. Also, wenn ich jetzt mit meiner Mutter telefoniere, würde ich nicht denken, dass das eine Frau ist, die um die 80 ist, ne? So. Das finde ich. Aber du hast mich was ganz anderes gefragt. Ich glaube, ich bin nicht ganz so früh hängen geblieben. Also, ich glaube, ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragst, obwohl es kommt ja auch immer auf den Abstand vielleicht drauf an. Also, ich glaube, ich würde schon sagen, so fühlen, naja, plus, minus, aber schon um die 40. Also, ich würde vielleicht sagen, so, ich fühle mich gut 10 Jahre jünger, so.
Aber
Gut,
spannend,
aber das ist
ne?
bei dir ja dann auch so. Also wenn du sagst, so 28, du bist irgendwie 10 Jahre älter. Also vielleicht ist es irgendwie ist fühle also so ungefähr 10 Jahre jünger, als ich bin, würde ich sagen, ja.
Ich finde es so lustig, weil ein guter Freund hat dann gesagt, ja, 17. Das war so sein Alter,
Echt?
wo er im Kopf hängen geblieben ist. Und dann, habe ich nur gemeint, ja, okay, erklärt einiges. Aber ich finde es irgendwie,
2024, ja,
finde es
Entschuldigung.
irgendwie schön, so irgendwie dieses, wie man sich selbst auch irgendwie wahrnimmt. Also jetzt gar nicht mal, dass man seitdem sich nicht weiterentwickelt oder sowas, aber dieses eigene Bild von sich, finde ich schon spannend. Ja.
Also ich finde ja am Jahreswechsel auch eigentlich spannend, gar nicht so dieses, ich meine, wir sind ja jetzt keine anderen, nur weil irgendwie jetzt der, weil es jetzt Januar 2024 ist, aber ich finde so ein Jahreswechsel, da kommen so Gedanken auf oder da denkt man über Sachen nach, über die man vielleicht sonst nicht unbedingt na nachdenkt, ne? Also, und es ist immer, man versucht es immer, obwohl es vielleicht albern ist, ja doch irgendwie immer so einen kleinen Neustart. Wie blickst du auf 2024?
Das ist gemischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss das für mich immer so ein bisschen aufteilen, einmal so privat, dann beruflich und aber auch so gesellschaftlich vielleicht. Also das ist so vielleicht diesen Dreiklang, wie ich den aufmache. Und also privat, ich freue mich auf das Jahr, was kommt. Es werden tolle Sachen passieren. Ich bin gespannt einfach. Ich freue mich drauf, mit meiner Familie irgendwie schöne Sachen zu erleben. Ich freue mich drauf, meine Tochter größer werden zu sehen, dass die immer mehr kann. Und das wird großartig. Da bin ich total gespannt. Ich freue mich auf das berufliche Jahr auch. Ich freue mich sehr, dass wir viel zusammen machen, dass wir jetzt schon irgendwie Termine haben, die wir zusammen moderieren. Und an jeden, der das hier hört und der das gerne möchte, man kann uns beide buchen, auch zusammen, ne? Also da
Wir
freue
machen
ich
das auch
mich.
ganz gut.
Wir machen das auch ganz okay. Ja? Und also da freue ich mich total drauf. Das sind meine Highlights im Jahr. Also das muss ich einfach so sagen. Ich freue mich aber auch auf ganz viele andere Projekte, die da kommen. Und das ist schön, auch wenn das Jahr jetzt noch, das ist, finde ich, auch das Schöne, so ein bisschen als in der Freiberuflichkeit. Das Jahr ist nicht komplett durchgeplant. Ich weiß nicht, was ich im November oder im Dezember noch mache. Ich habe zwar schon verschiedene Termine, aber es ist halt auch spannend. Das ist auf der einen Seite eine gewisse Unsicherheit da, die halt, wenn man festangestellt ist, nicht hat. Auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie schön, dieses noch nicht genau zu wissen, was irgendwie wie passiert, irgendwie mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und verschiedene Projekte mitmachen zu können. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann machen wir noch die dritte Kategorie auf, also die gesellschaftliche. Boah, da muss ich sagen, habe ich jetzt schon wieder über den Jahreswechsel auch gedacht, oh mein Gott, was passiert da alles? In was für einer Welt leben wir? Was sind da schon wieder? Was ist da schon wieder los? Zu den gefühlten Krisen, die wir alle haben, Kriege, die gerade laufen. Irgendwie ist es nicht so, dass man mal sagen kann, okay, das eine Thema ist jetzt abgehakt oder ist jetzt irgendwie so auf einem Weg, dass man sagt, okay, da muss man sich keine Sorgen mehr machen, sondern irgendwie sind alle Krisen weiter am Lodern und es kommen immer nur neue dazu. Ich mache mir da schon Gedanken, gerade jetzt perspektivisch, was 2024 passiert. Wir haben einige Wahlen, die anstehen. Wir haben nicht nur irgendwie gefühlten Rechtsruck in Deutschland oder generell in Europa, sondern auch ein spürbaren, ne? Also wirklich, das passiert, das zeigen Umfragen und es macht mir Sorgen, muss ich einfach so sagen. Ja. Wie
Ja.
ist es bei dir?
Also
Wie blickst du auf 24?
ich glaube, ich würde viele Sachen sehr, sehr ähnlich beantworten wie du. Also ich würde auch diese Dreiteilung machen. Privat steht bei mir schon irgendwie ja auch eine, ich sage jetzt mal, räumlich große Veränderung an, auf die ich mich wahnsinnig freue und auch mich nicht nur darüber an sich freue, sondern auch auf die Chance, mich auch dadurch nochmal einfach verändern zu, also dass da nochmal eine Veränderung ist, mit der man sich dann wieder neu arrangieren muss und vielleicht neue Seiten an sich entdeckt, weil man in einer anderen Umgebung ist oder wie auch immer. Also beruflich wird sich nichts verändern, so viel sei verraten. Aber einfach so die Chance, also bin jetzt 50, ne? So, also ich meine, du, und ich habe jetzt keine Kinder, durch die sich das automatisch, das Leben ja auch oft verändert und man gar keinen Einfluss darauf hat und man sich dann selbst mitverändern muss. Und ich glaube, bei mir ist es dann vielleicht so, ich muss mir die Veränderung manchmal selber schaffen, um um auch noch mal neue Seiten an mir und an meinem Umfeld sozusagen kennenzulernen. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Beruflich freue ich mich auch auf alles, was kommt. Da hast du schon ganz viel angesprochen. Das würde ich genauso sehen, auf unsere gemeinsamen Sachen, auch auf viele andere Sachen natürlich, genauso auch auf diese Frage, was kommt da noch? Aber auch das tolle Gefühl, da ist schon was. Da sind irgendwie vertraute Menschen, auch vertraute Projekte, die mir unheimlich Spaß machen und gleichzeitig irgendwie noch so ein bisschen dieses, ja, da darf auch noch was Neues kommen. So, das finde ich auch toll und genauso wie du. Mache ich mir natürlich irre Sorgen und mache mir aktuell tatsächlich auch gerade viele Gedanken, wie ich damit persönlich sozusagen auch umgehe mit dieser Frage, was steht eigentlich gerade alles so auf dem Spiel, ne? Gesellschaftlich, politisch. Und das finde ich schon, also international, national. Also wir reden immer nur vom Superwahljahr, wenn da auch irgendwie eine Bundestagswahl mit dabei ist. Aber das finde ich in diesem Jahr ist ja keine Bundestag, also zumindest wissen wir es noch nicht,
Mal
Bundestagswahl
schauen, ne, was da noch kommt. Also,
dabei. Aber es reicht ja, ne? Und das, ja, das finde ich schon so eine Frage. Da ich glaube, wir sind da irgendwie noch viel stärker als bisher irgendwie selber auch so gefordert, wie wir uns da in dem Ganzen positionieren. Das führt mich auch so ein bisschen dazu, wir haben ja auch uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir unseren Podcast ausrichten wollen und wie wir auch vor allen Dingen dieses Thema Demokratie und Demokratie stärken und wie kann das eigentlich aussehen und was gibt es da eigentlich für Themen und welche Zusammenhänge müssen wir eigentlich noch stärker sehen, dass wir uns das auch in diesem Jahr ganz besonders nochmal auf die Fahnen schreiben wollen.
Weil, ich meine, wir haben ja, also, wie hieß die Studie nochmal? War das die Mitte-Studie, war das, ne?
Ja.
Die ja auch gezeigt hat, dass einfach sehr viele Menschen das Vertrauen in Demokratie verloren haben und Demokratie nicht mehr als die beste Staatsform einfach ansehen. Und ich glaube, ich habe noch so eine Zahl im Kopf, irgendwie 8% oder sowas würden eine Diktatur bevorzugen und sowas, ne? Also,
Absurd, ja.
wo ich mir denke, okay, die Leute haben definitiv noch nie in der Diktatur gelebt, die da ihr Kreuzchen quasi gemacht haben, gesagt, okay, das wäre was. Und wir haben so viele Herausforderungen, ich habe es vorhin gesagt und du ja auch, so viele Krisen, in denen wir uns gerade befinden und gefühlt kommen da immer mehr dazu. Und da ist eine funktionierende Demokratie eigentlich die Basis, dass wir da gut rauskommen aus der ganzen Geschichte, dass wir die Weichen stellen für eine Zukunft, für eine lebenswerte Zukunft, für auch, ich sage jetzt mal, eine multikulturelle Gesellschaft, die funktioniert, eine Wirtschaft, die funktioniert, eine Wirtschaft, die zeigt, okay, wir können
Ja.
Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit leben, wir können nachhaltig wirtschaften und sind trotzdem erfolgreich und könnte eine Blaupause für andere Staaten auch so ein bisschen sein. Und das funktioniert, glaube ich, wirklich nur, wenn wir eine funktionierende Demokratie haben. Deswegen finde ich, das ist so ein essentiell wichtiges Thema und deswegen haben wir auch gesagt, naja, wir wollen vielleicht Demokratie in den Fokus stellen
Ja.
von unserem Podcast und versuchen, immer wieder Themen, mit denen wir uns beschäftigen, mit Demokratie zu verknüpfen.
Und ich finde das auch total wichtig, dass wir uns, und das müssen ja, also das klingt immer gleich so groß, ne? Und ich finde, die Demokratie zu leben ist ja, fängt ja auf, findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt, ne? Und sowohl persönlich als auch gesellschaftlich, aber ich glaube, die Frage und die Tatsache, dass wir uns immer wieder deutlich machen, ohne Demokratie ist unsere Freiheit hier alles nichts, ne? Also so, und wir können die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, die werden nur größer, wenn wir sie nicht demokratisch angehen. Die werden nicht kleiner, indem manche Leute vielleicht glauben, dass es irgendwie diktatorische Dinge entschieden werden können. Dadurch werden die Probleme nicht kleiner. Und ich glaube, ja, wir sind jetzt alle irgendwie noch viel stärker gefordert, was das im Einzelnen heißt. Ich glaube, das könnte ich jetzt irgendwie auch nicht durchdeklinieren und darum geht es auch gar nicht, aber immer wieder sozusagen auch das Thema aufzugreifen und darauf aufmerksam zu machen. Ja, du hast es gerade schon angedeutet, ganz konkret heißt das, wir wollen natürlich auch, so wie jetzt, irgendwie auch ein bisschen locker miteinander schnacken, aber wir wollen uns auch in jeder Folge mindestens ein Thema sozusagen vornehmen, unter unserem Herzstück sozusagen vom Fragen und Zuhören und wollen versuchen, das zu diskutieren. Mal bringst du eins vielleicht stärker ein, mal ich. Mal gucken, was uns auch gerade dann aktuell in unseren Moderationen beschäftigt. Und wir wollen versuchen, das vielleicht zu anderen Themen in Beziehung zu setzen, immer wieder auch zu sagen, was hat das eigentlich mit Demokratie zu tun? Und das wollen wir versuchen, jetzt alle 2 Wochen, dabei bleiben wir, auch durchzuziehen, vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen. Und natürlich unsere Lieblingskategorien wollen wir nicht vergessen.
Ja, wir lieben es einfach, Tipps weiterzugeben, muss man sagen. Wir sind, glaube ich, beide große Mediatheken-Fans, Podcast-Fans und lesen natürlich auch nicht nur jetzt privat, sondern auch moderationsbedingt viel Literatur und da würden wir euch gerne weiterhin gute Tipps geben, weil wir da natürlich auch Rückmeldungen bekommen und das ist eine sehr beliebte Kategorie, deswegen die bleibt auch dabei. Die ist nicht nur bei uns beiden beliebt, sondern auch anscheinend bei euch,
Ja.
was sehr cool ist. Ja.
Aber du
Und
hast mir schon viele tolle Tipps gegeben. Also,
ja, du
da
auch.
kann ich
Also
auch nicht
deswegen.
meckern. Also.
Ich finde es schon sehr gut. Und wir haben, also lustigerweise, wir haben oft, sage ich mal, sind wir thematisch, haben wir große Schnittmengen. Ganz oft finde ich, ist es so, dass bei den Mediathek-Tipps oder sowas, hast du Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl wir eigentlich in den gleichen Mediatheken irgendwie unterwegs sind.
Ja.
Finde ich schon total spannend. Und noch ein ganz kurzer Punkt, weil du gesagt hast, naja, Demokratie, das klingt immer so groß und alles, ne? Ja, klingt erstmal total groß, ne? Aber diese demokratischen Strukturen, ne? Die fangen eben ganz klein an und das ist ja gerade so wichtig, dass wir begreifen, wir können alle, also Demokratie ist schon in der Hausverwaltung zum Beispiel oder in der Hausgemeinschaft oder sowas, ne? Da Aushandlungsprozesse, das sind demokratische Prozesse, die da stattfinden. Ob ich jetzt in einem Verein arbeite, mich da einbringe, ich muss gar nicht in der Partei tätig sein oder sowas. Wenn ich sage, okay, in der Lokalpolitik oder sowas möchte ich irgendwas machen, das fängt im ganz, ganz Kleinen schon an und da können wir vielleicht sogar Demokratie noch am meisten spüren und am meisten noch wahrnehmen und merken, hey, wir können Sachen wirklich verändern und wenn wir das von klein auf wirklich lernen und merken, hey, wir haben da ein Instrument, wo wir mitbestimmen können, wo wir entscheiden können und wo wir auch Kompromisse finden können, miteinander diskutieren, miteinander streiten und uns überzeugen lassen können, also fragen und auch zuhören. Ich glaube, das ist unglaublich essentiell und das fände ich schön, wenn wir das so ein bisschen mitgeben können, wie schön es auch sein kann, zu fragen, zuzuhören und einfach mitdiskutieren und dadurch Veränderungen anstoßen zu können.
Und ich bin fest davon überzeugt, Fragen und Zuhören funktioniert nur in einem demokratischen Umfeld. Und ich glaube, dass so an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass es gerade vergessen wird, wofür Demokratie alles die Grundlage ist, für wie viele unserer Selbstverständlichkeiten, mit denen wir uns in einer Freiheit bewegen dürfen, nicht nur in unserem Land, sondern auch weltweit. Und ich glaube, das wird manchmal gerade vergessen oder
Ja.
beziehungsweise nicht den demokratischen Grundlagen, die wir hier haben, zugeordnet so. Und vielleicht ist der Versuch, einen ganz, ganz kleinen Beitrag von unserer Seite zu leisten, vielleicht auch ein bisschen uns selber zu disziplinieren, dass unsere Gespräche nicht immer ausufern. Insofern lass uns doch mal starten für diese Woche. Unter unser Herzstück-Kategorie vom Fragen und Zuhören. Du hast diese Woche was mitgebracht, ein Thema, was du
Genau.
mal hier in den Ring wirfst.
Genau, ich habe mal ein Thema mitgebracht und zwar, ich beschäftige mich gerade in der Vorbereitung für ein anderes Podcast-Projekt. Ich mache für die AOK Baden-Württemberg einen Podcast, der Gesund Nah heißt. Und in diesem Podcast, in einer der Episoden, werden wir uns mit dem Thema Ernährung der Zukunft beschäftigen.
Ah,
Das heißt,
super, tolles Thema.
ist ein super Thema und ich beschäftige mich sowieso mit Ernährung viel, weil ich finde, es ist erstmal unglaublich spannend und
Ja.
das ist der Treibstoff unseres Körpers, ne? Und es kommt darauf an, was wir unserem Körper geben, was er damit machen kann. Und unglaublich spannend, habe da sehr viele Fakten einfach gelesen und da so ein paar würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Und das heißt ja Ernährung der Zukunft. Das heißt, wir wollen gucken, wie wir es schaffen, die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können. Und
Oh.
nicht einseitig ernähren, sondern schon versuchen, irgendwie,
Ja.
also gegen den Hunger etwas zu tun, gegen, also den weltweiten Hunger ist immer noch, sterben unglaublich viele Menschen und vor allem auch Kinder an Hunger. Und das finde ich halt einfach krass, wenn wir merken, wenn wir sehen, wie der Wohlstand weltweit wächst, aber dass da halt immer noch die Zahl derer, die wirklich verhungern, auch wächst. Also die wird nicht kleiner, sondern die wird tendenziell eigentlich eher größer. Hinter dem Hintergrund, sich dem ganzen Thema mal zu stellen, finde ich das unglaublich spannend. Und
Darf ich da gleich was
ja,
fragen?
klar, ja.
Also geht es jetzt vor allen Dingen jetzt bei dem Thema, wenn du dich damit beschäftigst, um die Verteilung von Nahrung oder um die Qualität von Nahrung? Also oder um beides wahrscheinlich.
Also ich bin noch gerade ganz am Anfang, was die Recherche so ein
Ah.
bisschen angeht und bin gerade so in alle Richtungen am Schauen. Natürlich ist die Verteilung unglaublich wichtig, ne? Also dass wir erstmal hinkriegen, dass wir einfach diese Zahlen von Menschen, die Hunger leiden und die an Hunger sterben, dass wir das reduzieren, und zwar massiv reduzieren. Und auf der anderen Seite haben wir eine unglaubliche Lebensmittelverschwendung in den ganzen Wohlstandsregionen, dass man da irgendwie sich dem mal bewusst wird, wie das ganze Thema da so aussieht. Das ist so diese eine Seite, wo ich mich gerade sehr damit beschäftige. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ich sage jetzt mal, zukunftsorientierte Produktion von Lebensmitteln. Da spielt jetzt zum Beispiel, ich schmeiße das einfach mal so, Insekten in den Raum. Also Insekten als
Getrocknete Heuschrecken.
zum Beispiel getrocknete Heuschrecken als Proteinlieferant der Zukunft vielleicht so ein bisschen. Finde ich dann auch immer spannend, dass es so heißt, der Zukunft, wenn, naja, in der afrikanischen, in der asiatischen, in der mittel- und südamerikanischen Küche spielen Insekten schon lange eine große Rolle. In der EU sind seit 2023 Insekten als Lebensmittel zugelassen. Jedenfalls nicht alle, aber ein paar Insekten auf jeden Fall. Und ja, es ist ein total spannendes Thema, wenn man sich damit mal so beschäftigt und diesen anfänglichen, ich sage jetzt mal, diesen anfänglichen Ekel, den man vielleicht erst mal so hat, weil das ist sehr eine sehr ungewohnte Geschichte, irgendwie da jetzt eine Heuschrecke liegen zu haben. Wenn man die mal ausklammert, dann könnte das natürlich wirklich Potenzial haben, eine Proteinquelle der Zukunft zu sein. Ne? Also, ja, Entschuldigung, du?
Entschuldigung.
Nee, du.
Nee, ich muss gerade daran denken, wir sind ja im Januar und das ist ja klassisch die Zeit für, na, das Dschungelcamp.
Ah, stimmt.
Also
Dass das jetzt von dir kommt, finde ich
Nein,
großartig.
ich habe es in den ersten Jahren, also ich habe es durchaus auch mal geguckt, aber jetzt viele, viele Jahre schon nicht mehr. Aber ich meine, das Thema ungewöhnliche Ernährung ist ja ein zentrales Thema im Dschungelcamp. Und weil du jetzt gerade von Heuschrecken sprichst, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde, also bei mir unterscheidet sich sozusagen der Ekelfaktor nach Konsistenz, also nach Glibberfaktor. Also ich glaube, ich würde so eine knusprige Heuschrecke, hätte ich weniger Probleme damit als mit so einem
Eine Made oder sowas.
Affenhoden oder so. Also
Okay, ja.
irgendwas, was so. Also ich glaube, je knuspriger, desto besser. So
Okay.
könnte ich mir vorstellen. Und insofern, glaube ich, gibt es da irgendwie nochmal so Unterschiede. Ich musste nur gerade tatsächlich ans Dschungelcamp denken, aber es gibt ja wirklich ganze Produktionsanlagen, die irgendwie auch mit Maden und was weiß ich was, also gerade auch vor dem Hintergrund von Fleischersatz und was du auch
Genau.
gerade schon angesprochen hast, Proteine und was weiß ich was. Ich habe da auch mal so eine Unternehmerin aus Potsdam kennengelernt, fällt mir gerade ein bei einer Veranstaltung, die eben so Maden produzieren, ne? So.
Genau, also das kann man, also wirklich, du brauchst halt keine riesige Produktionsanlage dafür. Die sind meistens produzieren keine Treibhausgase. Also jetzt ist mal, wenn man das mit einer Rinderproduktion oder einer Rinderfarm vergleicht, ist es was, da sind wir wirklich auf einem komplett anderen Level, ne? Also was das angeht. Und natürlich werden Insekten jetzt meistens nicht unverarbeitet genutzt, ne? Also, dass du jetzt irgendwie so eine Handvoll Heuschrecken einfach abends snackst, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber wenn die zu einem Burger Patty verarbeitet sind und du gar nicht mehr merkst, okay, das sind eigentlich Heuschrecken, sondern das schmeckt wie Fleisch, sieht aus wie Fleisch, sind aber Heuschrecken, dann hat das natürlich so ein Potenzial, sage ich jetzt mal, dass das eher so ein bisschen auf die Teller wandert, ne? Finde ich total spannend. Ich habe dann auch gelesen, es gibt zum Beispiel auch Tierfutter, Hundefutter
Ja.
aus Insekten und sowas. Gleiche Thema, ne? Also genau das gleiche Thema. Auch wieder vor dem Hintergrund, dass man sich überlegt, naja, 80% der Ackerfläche weltweit wird für die Produktion
Tierfutter.
von Tierfutter verwendet,
Ja.
ne? Also das muss man sich auch einfach mal so ein bisschen in die Relation setzen. Treibhausgase, Nachhaltigkeit ist einfach mal alles so irgendwie auch im
Naja, und wenn du
Hinterkopf
dir
einfach
jetzt.
haben, ne? Also, ja.
Nee, Entschuldigung, ich
Nee,
unterbreche dich
sag
gerade
du.
immer.
Ah,
Ich
alles gut.
merke gerade meine Faszination für das Thema aufkommen.
Ja, dann bitte, ne? Also.
Nein, ich meine, auch wenn wir jetzt gerade sehen, wie viele landwirtschaftlich genutzte Flächen durch die Hochwasser, die aktuell noch in vielen Teilen unseres Landes wüten, wie viel Ackerfläche da auch sozusagen von betroffen ist und was du eben gerade sagst, das ist auch viel Tierfutter, Ackerfläche. Was kriegen diese Tiere jetzt dann zu essen? Wirkt sich da dann auch wieder Inflation aus? Durch internationale Konflikte fallen Getreideproduzenten aus. Also das ist ja ein Politikum, ne?
Genau,
So.
wäre das nicht eigentlich eine Ackerfläche, die vielleicht besser für die Lebensmittelproduktion genutzt werden könnte und weniger für die Tierfutter oder die Tierfuttermittel Produktion auf der Seite? Und natürlich finde ich es halt auch, ich finde, das Tierwohl sollte man auch nicht jetzt auch nicht komplett unbedacht lassen. Ne? Also wenn man
Nee,
sich diese
absolut nicht.
ganzen Skandale, die wir in den letzten Jahren hatten, das ist ja auch krass, wenn man sich überlegt, wie die Tiere da leben, wenn man das überhaupt Leben nennen möchte. Auch die Qualität, die dann rauskommt, das Fleisch, das dann wirklich rauskommt dabei, hat ja auch mit Genuss irgendwie gar nichts mehr zu tun. Ne? Schwieriges Thema, aber das finde ich total spannend, sich dem mal genau zu widmen. Und in dem Zuge habe ich auch zum Beispiel über In-vitro-Fleisch einiges gelesen. Und das hatte ich
Das musst du jetzt
so
mal erklären.
noch gar nicht auf dem Schirm. Also In-vitro-Fleisch, Fleisch, das im Labor gezüchtet wird.
Okay.
Also hat gar nichts mit Tiersterben zu tun, sondern wird künstlich erzeugtes Fleisch, das dann wirklich auch die Textur, Geschmack und sowas sehr, sehr nah an Fleisch hat. Und wir haben dann hier in der Nähe von Stuttgart in Reutlingen, an der Universität dort oder an der Hochschule, da wird dazu geforscht und schon seit einigen Jahren. Und da bin ich auch gespannt, da werde ich dann auch mit der Professorin, mit der Institutsleiterin ein Interview führen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil ich darf ins Labor reingehen und darf mir das alles anschauen. Und ich werde so viele Fragen haben, wie das alles funktioniert, wie man das auch zu einer Marktreife bringt und auch wie diese Akzeptanz in der Bevölkerung für sowas ist, ne? Weil das ist ja auch nochmal was komplett anderes. Gehen die Leute dann wirklich nur auf Geschmack oder wir haben ja auch diesen Trend, wir wollen eher so zum Natürlichen zurück. Möchte ich dann ein künstlich erzeugtes Fleisch essen oder vielleicht nicht? Und ist es dann vielleicht was total Besonderes, wo ich sage, okay, ja, das brauche ich auf jeden Fall? Oder deswegen, ich finde, es ist sehr spannend und ich frage mich so ein bisschen, sind wir als Gesellschaft schon so weit oder vielleicht nicht? Ne? Also.
Ja, aber es hat ja auch wieder so sehr, also es ist ja, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, wird es ja auch wirklich sehr kompliziert, ne? Also, weil das eine ist ja sozusagen, wir haben jetzt auch über, was kann man für Lösungen finden, damit die Produktion sozusagen besser gestaltet werden kann, vielleicht auch nachhaltiger, klimagerechter im Sinne von auch klimaunabhängiger gestalten kann. Was kann man sozusagen erschaffen, um ähnliche Geschmackserlebnisse zu schaffen, wie wir sie kennen? Also das ist ja das eine. Und auf der anderen Seite geht es ja eben auch immer, finde ich, bei Ernährung um die Frage, wenn wir jetzt uns mal angucken, wie viele Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, was weiß ich was alles, geht ja auch immer um die Frage, wie können wir es schaffen, sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene, ohne dass es zu einer Diktatur wird, wie manche das befürchten, aber schon natürlich auch die Gesellschaft gesünder zu ernähren oder Anreize zu schaffen, dass Menschen sich gesünder ernähren. Also gesund ist nicht natürlich nicht gleich Ernährung, da gehört Bewegung und alles Mögliche und Vorerkrankung, was, ne, ist mir alles klar. Aber das ist ja auch wiederum Aspekt, ne? Und ist das auch eine zentrale Frage? Also wie
Klar.
können wir Ernährung schaffen, die, du hast es vorhin schon gesagt, ne, proteinreicher zum Beispiel ist oder fettärmer oder
Ne, die vor allem also die ich sage jetzt mal den Körper so versorgt mit allen Nährstoffen, mit allen Makronährstoffen auch, die der Körper auch braucht. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, die meisten ernähren sich, glaube ich, was die Verteilung der Makronährstoffe angeht, was ich jetzt auch ein bisschen so gelesen habe, zu einseitig. Also wir essen zu wenige Proteine, wir essen zu viele Fette und wir essen deutlich zu viele Kohlenhydrate, dafür, dass wir uns zu wenig bewegen. Ja, wenn wir jetzt täglich alle Marathon laufen würden oder den ganzen Tag zu Fuß unterwegs wären, dann wäre die Verteilung, glaube ich, ganz okay so, wie wir es gerade machen. Wir machen es aber nicht. Wir sitzen viele im Büro, die wenigsten stehen im Büro oder haben da irgendwelche Möglichkeiten, sich zu bewegen oder sowas. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Kohlenhydrate, wie wir dann eigentlich auch tatsächlich zu uns nehmen. Und viele Studien zeigen einfach, dass wir zu wenige Proteine essen. Und die können wir natürlich auf verschiedenste Arten zu uns nehmen. Die können wir über zum Beispiel über Fleisch aufnehmen, aber natürlich auch über die ganzen, die jetzt so ein bisschen im Trend sind, diese Superfoods, ne, die wir immer hören. Also lass es Linsen, lass es Bohnen, lass es irgendwie Quinoa sein. Natürlich Soja, wobei das auch natürlich alles so Sachen sind, ne, die irgendwie wieder schwierig, wo kommen sie her, brauchen extrem viel Wasser in der Produktion. Kann man das hier regional anbauen oder muss das dann auch wieder alles hertransportiert werden, was wieder Emissionen verursacht? Also es ist wirklich, ich finde, das ist sehr, sehr komplex und gesunde Ernährung heißt nicht gleich klimaschonende Ernährung, ne? Wenn man da irgendwie so ein bisschen, ja. Könnte auch schwierig auf jeden Fall, ja.
Ja, und also weil du das gerade sagst, ist die Produktionsbedingungen, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich, das habe ich allerdings nicht intensiv gelesen, dass die Goji-Beeren, das ist ja auch so ein Superfood,
Auch
ne?
so ein Superfood gerade, ja.
Ja, die vor allen Dingen von Kindern geerntet werden, ne, in den Herkunftsländern und nicht besonders unter besonders guten Arbeitsbedingungen sozusagen gepflückt werden und produziert werden. Und insofern finde ich jetzt alles, was wir angesprochen haben, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das auch ein bisschen alles auf so die Frage von Demokratie und was weiß ich was beziehen. Das Thema Ernährung hat sowohl verteilungspolitische, gesellschaftspolitische, geopolitische, sozialpolitische und klimapolitische Aspekte, ne? Und das ist natürlich ein Thema, wo sich echt viel stubbelt.
Unglaublich, unglaublich. Ich habe da noch, ist mir nur gerade eingefallen, ich war war das 2017 oder 18, war ich mit einer Filmproduktion in Guatemala und wir haben dort gedreht und unglaublich beeindruckend. Und uns ist aufgefallen, als wir dann auf so regionalen Märkten unterwegs waren, dass die Menschen unglaublich klein sind. Also die sind im Schnitt,
Du bist aber auch
also
sehr groß.
ja, ich bin über 1,90, also 1,92, und die meisten waren dort unter 1,60. Ja, also auch die Männer unter 1,60. Und dann habe ich mal nachgefragt. Also wir hatten da, unsere Auftraggeber waren da, die auch irgendwie schon recht groß, also teilweise auch so groß waren wie ich. Und die haben gemeint, das hat was mit Wohlstand hier zu tun. Also die Leute, die groß sind, die haben eine gute Ernährung, und die Leute, die sehr, sehr klein sind, haben eine sehr, sehr einseitige Ernährung. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Arbeiter, die halt einfach relativ klein sind. Und es gibt dort, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, es gibt so eine Art Getreidebrei, das wird auch staatlich subventioniert. Das ist so das essen die am Tag, ne? Also die kriegen diesen subventionierten Brei, das kostet dann irgendwie $1 oder sowas für den ganzen Tag. Und dann haben die noch so eine 2 Liter Flasche Coca-Cola, und das trinken die und damit gehen die halt aufs Feld und arbeiten, ne? Also eine unglaublich einseitige Ernährung. Und die Wohlhabenden, die können sich schön ausgewogen ernähren, und haben dann auch ein anderes Wachstum. Und ich hab das noch nirgendwo anders gesehen, dass Ernährung optisch so krass aufgefallen ist und so optisch auch gleich gezeigt hat, irgendwie arm, reich, Schere in die Richtung, Schere in die Richtung, Ernährung so, Ernährung so, fand ich unglaublich krass und unter dem Hintergrund natürlich auch, ne? Also wie gesagt, ich 1,92, laufe dann dort rum und du wirst natürlich ganz anders angeguckt, ne? Weil die das natürlich auch wissen, ne? Wie diese Ausprägungen da unterwegs sind. Fand ich schockierend auf der fand ich wirklich schockierend, das so zu sehen.
Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch Ernährung sowas sehr Persönliches auf der einen Seite und gleichzeitig eben, das hast du jetzt gerade auch beschrieben, auch was mit natürlich eine Art von Statussymbolen zu tun hat und gerade Dinge, die ja auch jetzt mal objektiv gesehen ungesund sind, auch oft Statussymbole sind, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, man kann nicht verhehlen, dass man schon manchmal in der Kasse, an der Kasse hinter oder vor jemandem, hinter jemandem stand, in den Einkaufswagen geguckt habe und gedacht hat, so alter Schwede, da liegt ja wirklich alles drin, was irgendwie ungesund ist. Und man denkt irgendwie so, Mann, also es ist doch so schwer ist es nicht, sich mit dem Geld, was da jetzt liegt, auch irgendwie gesünder zu ernähren. Aber ich glaube, Ernährung ist auch sowas Persönliches und sowas, über das man sich auch definiert, dass man sich vielleicht auch leisten kann, einen Burger zu essen oder leisten kann, irgendwie was Frittiertes zu essen. Oder ich kann mir leisten, zur Pommesbude zu gehen, auch wenn ich mir vielleicht manche anderen Sachen nicht leisten kann. Und wenn man da, und das haben wir ja gemerkt, bei Vorschriften, die sich um das Thema Essen ranken, wird es einfach echt schwierig und wird es gleich sehr persönlich, ne? Was
Total.
auch nachvollziehbar ist. So.
Total. Ja. Ich muss gerade dran denken, weil ich mache das, ich muss gestehen, ich mache das ganz gerne im Supermarkt. Ich guck gerne in andere Einkaufswägen rein und ich gucke gerne, was auf dem Laufband dann irgendwie so vor mir, vor dieser kleinen Abschränksperre da liegt irgendwie. Und dann denke ich mir auch immer so, okay, was sind das für Familien? Wo wird das Geld, wo wird das Essen jetzt hingebracht? Was kochen die da draus? Irgendwie sowas oder kochen die überhaupt? Oder wird es nur aufgewärmt oder irgendwas? Muss schon gestehen, ich finde es immer ganz spannend, mir dann sowas auszumalen, wie das dann auch wirklich aufgenommen wird. Aber ja, du hast total recht, das hat extrem viel mit Status zu tun. Und ich meine, bei uns hat sich das in den letzten Jahrzehnten natürlich auch gesellschaftlich total weiterentwickelt, ne? Also früher gab es den Sonntagsbraten und eigentlich war unter der Woche, gab es die Reste oder es wurde schon relativ viel vegetarisch gekocht. Das hat aber nicht den Grund gehabt, dass die Leute gesagt haben, juhu, wir lieben vegetarisches Essen, sondern Fleisch war teuer. Und dann wurde Fleisch immer günstiger, günstiger und dann nicht mehr günstiger, sondern billiger. Und dann war es halt irgendwie so, dann konnten sich das dann gefühlt alle leisten, ne? Und dann wurde halt natürlich auch deutlich mehr produziert, schlechtere Bedingungen und alles. Und dann, ja, haben wir alle
Ja,
immer Fleisch gegessen.
und naja, ich glaube, auch das ist natürlich ein Thema. Also man will es ja jetzt auch nicht übers Knie brechen und überstrapazieren, weil natürlich gibt es ganz viele Themen, die für das Thema, was weiß ich eigentlich darüber? Also wie viel Wissen muss ich eigentlich zu bestimmten Themen haben? Aber ich glaube, dass Ernährung schon so ein Thema ist, was in der Allgemeinbildung, in der Schule, im Kindergarten auch noch eine viel größere Rolle spielen sollte. Also es werden ja immer so Projekte hervorgehoben, ne, dass auch Köche in Kindergärten, in Schulen, was weiß ich was gehen und denen erstmal auch zeigen, was sie da überhaupt essen zum Teil, ne? Und ich glaube, dass das schon auch was mit Bildung und also mit dem Wissen darüber, was heißt das eigentlich, was ich da jetzt gerade esse? Was bedeutet das auch? Was bedeutet das auch langfristig für mich? Also, wenn ich bestimmte Nährstoffe gar nicht zu mir nehme. Also man sagt ja auch, dass die Ernährung tatsächlich über 10 Jahre länger leben oder weniger leben auch entscheiden kann. So, ne? Und deswegen ist auch ja die Frage, wie kann man sozusagen auch positive Anreize setzen, um eine gesunde Ernährung zu fördern? Und was braucht es sozusagen auch, damit Essen nicht sozusagen zu Verteilungskonflikten, ne? Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Essen und oder beziehungsweise die Ressourcen, die man für Essen braucht, sind ja Ursache für Verteilungskonflikte. Also Menschen flüchten, weil es nicht genug Essen gibt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen und andere schmeißen Tonnen Essen weg.
Ja, 30
So.
Prozent, glaube ich, von den Lebensmitteln, die wir einkaufen in Deutschland und in Europa, weiß es nicht genau, aber ich kann es mir vorstellen, dass es da sehr ähnlich ist. Die werden weggeschmissen. Und das sind die, die am Ende im Supermarkt landen. Die, Die Lebensmittel, die in die Supermarktregale kommen, vorher wurde auch schon aussortiert. Und vorher waren auch schon viele Sachen dabei, die als nicht mehr gut oder als nicht mehr für den Verkauf geeignet deklariert wurden. Muss man sich auch überlegen. Das heißt, da sind bestimmt 50% der Lebensmittel, die produziert werden, landen in der Tonne und werden nicht verbraucht und nicht gegessen. Und hinter dem Hintergrund ist es natürlich eigentlich ein Skandal, wo wir uns da bewegen. Was du gerade noch gesagt hast wegen gesunder Ernährung, ich will jetzt gar nicht so krass auf die Zuckerlobby eingehen, aber das ist dann natürlich auch ein Riesenthema, ne? Also wenn wir über gesunde Ernährung sprechen und die Sucht nach Zucker, die wir gesellschaftlich haben, ich glaube, das ist eine der breitesten Süchte, die es weltweit gibt. Und da gab es ja auch den Gesetzesentwurf oder die Vorlage von Cem Özdemir, der gesagt hat, naja, also Werbeverbot für extrem zuckerreiche Lebensmittel für Kinder, die zu machen. Da wurde ja auch gekippt und dann war auch wieder hier, ach, können wir nicht machen. Und da frage ich mich, na, warum können wir das denn eigentlich nicht machen? Naja, weil da eine sehr, sehr starke Lobby hinter ist und weil damit natürlich unglaublich viel Geld verdient wird. Aber dass Zucker schädlich ist in den Massen, in denen es gegessen wird, in den Lebensmitteln, in denen es einfach ist, von denen wir gar nicht wissen, dass da Zucker drin ist. Man muss einfach mal auf diese Verpackung gucken und schauen, wo überall Zucker drin ist. Und das ist so krass. Das sind in Produkten, wo man einfach nicht damit rechnet, erstmal ist sehr, sehr viel Zucker drin. Ja.
Grundsätzlich bin ich da auch total, also ich finde es auch unfassbar, wie selbstverständlich, das hat man jetzt auch an Weihnachten wieder gesehen, ne? Also ich meine, wie selbstverständlich auch wirklich ungeheure Mengen von Zucker sind, ne? Und ich will jetzt nicht anfangen, und das ist ja immer das Problem, das meine ich mit diesem persönlich. Essen ist so persönlich. Und ich glaube, da gehört auch ganz viel Psychologie irgendwie dazu. Ich glaube, die Frage, wie man Menschen bewegen kann, bestimmte Dinge besser zu machen, und zwar nicht nur für einen selber besser, sondern damit auch gleich für ganz viele andere Bereiche besser. Ich weiß nicht, wie viel Psychologen und Psychologinnen da auch dazu gehört werden, wie man da Anreize auch schaffen kann, ne? Und weil wir wissen ja alle, wie Menschen auf Verbote reagieren, ne? Also wie man einerseits bei den Menschen Anreize schaffen kann und andererseits natürlich schon bestimmte Reglementierung in der Produktion irgendwie auch doch vielleicht auch vorschreiben kann, aber vor allen Dingen auch Menschen überzeugen, dass sie was besser machen. Und vielleicht auch, wenn manche Menschen wüssten, unter welchen Bedingungen das, was sie essen, hergestellt wird, würden sie sich vielleicht auch überlegen, das ein oder andere zu essen. Und ich meine, ganz ehrlich, das klingt jetzt so, als wenn ich das alles wüsste, ne? Aber ich meine, ich weiß es ja auch oft nicht. Also woher sollen wir das wissen, wie irgendwie der Hüttenkäse, und wenn er aus dem Biomarkt ist, wie der, ja, also jetzt, oder die. Ja, und natürlich, ich esse auch bestimmte Sachen total gerne, von denen ich weiß, ich sollte sie vielleicht nicht so oft essen, nicht weil sie ungesund sind, sondern weil sie zwar gerade gesund sind, aber unheimlich viel Rohstoffe verbrauchen, ne? So Beispiel Avocado.
Ich habe da immer meine Mutter im Kopf, die da sagt, die Dosis macht das Gift, ne? Also das ist, glaube ich, manche Sachen kann man auch einfach sagen, okay, das gönne ich mir mal als Ausnahme irgendwie sowas, ohne das dann komplett so zu verteufeln. Und ich finde immer schwierig, immer zu sagen, so irgendwie, ihr dürft alle das nicht essen oder sowas, dann, wie du sagst, ne, Anreize schaffen, Alternativen aufzeigen und weniger mit Verboten arbeiten. Nochmal ganz kurz zu dem Zuckerthema. Das fand ich auch total spannend. Das habe ich auch erst gelesen, dass eigentlich musste ich auch nochmal drüber nachdenken und habe gedacht, ja, stimmt eigentlich, dass viele Feiertage und positive Ereignisse immer mit Zucker verbunden werden. Also Geburtstag, Geburtstagskuchen, Osterhase, Schokolade, Nikolaus, Schokolade. Also immer dieses irgendwie als Belohnung, wir gehen jetzt ein Eis essen oder wir machen das und das. Also es wird von klein auf uns eigentlich antrainiert, Belohnung ist was Süßes. Du kriegst dann beim Arzt ein Lolli in die Hand gedrückt oder du kriegst ein paar Gummibärchen da oder das und du kriegst nicht einen Apfel in die Hand gedrückt oder kriegst nicht gesagt, hey, heute machen wir einen schönen Salat oder sowas, ne? Sondern das ist halt immer was Süßes und so werden wir gesellschaftlich schon in so eine Richtung gezogen oder erzogen, dass wir gar nicht anders können, eigentlich als abhängig zu sein von Zucker. Schon krass.
Also bei meinem Kinderarzt früher, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es immer so Schokosachen. Sachen. Also da gab es immer so einen, so Katzenzungen hießen die, irgendwie so aus Schokolade.
Ja, die kenne ich
Und
noch. Die waren auch
so,
lecker.
ja. Ja, aber ich, also ich meine, ganz klein, also ich meine, heute achten ja viele Eltern darauf, dass ihre Kinder bis zu einem gewissen Alter auch kein Zucker essen, um sich da eben auch nicht dran zu gewöhnen. Ihr macht das wahrscheinlich auch. Gerade habe ich nochmal gedacht, unsere Mütter würden sich wahrscheinlich auch verstehen. Meine Mutter sagt immer, gesunde Mischkost ist doch das Beste. Sozusagen, weil klar, es geht ja jetzt auch nicht darum, asketisch zu leben, ne? Also
Nee,
das
macht ja
ist
auch
es ja
keinen
irgendwie
Spaß,
auch
ne? Also
nicht.
soll ja auch immer noch Spaß machen. Und ich
Und
finde, Ernährung
Genuss,
muss Spaß machen
ne?
und Genuss ist
Ja.
was Schönes und sowas, ne?
Ja. Ja.
Ich hab gerade gedacht, meinst du, man würde heute ein Produkt noch Katzenzunge nennen? Ich glaube nicht.
Nee. Das glaube ich auch. Da hat sich ja auch einiges getan im Bereich der Süßigkeiten, was man heute anders bezeichnen würde. Ich bin übrigens gerade ein bisschen irritiert, weil man sieht, dass wir nachmittags aufnehmen, weil du sitzt inzwischen jetzt fast komplett im Dunkeln. Wir
Ja,
sehen uns ja über.
ich hab keine Lampe aufgebaut und es wird wirklich dunkel. Es wird früher
Ja.
dunkel, als man denkt, ne? Also.
Ja, Martin, lass uns nochmal den Schlenker kriegen. So, was ist für dich so dieses, das Spannende an diesem Thema, also ich meine, wir haben ja jetzt sehr viel aufgezeigt, auch so wie vielschichtig wirklich dieses Thema ist. Und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, auch diese ganzen Zusammenhänge zu sehen, von denen wir wahrscheinlich noch gar nicht alle aufgeführt haben und noch 2 Stunden weiterreden könnten. Aber so, wo ist für dich, oder wo wäre für dich so dieser, und wir wollen es ja nicht übers Knie brechen, aber der Zusammenhang so zu diesem, was hat Ernährung mit Demokratie eigentlich zu tun?
Also ich finde erstmal, Ernährung ist ein Thema, was uns alle angeht. Es ist ein großes gesellschaftliches Thema. Und wir können da alle natürlich individuell dran arbeiten, aber wenn wir irgendwas verändern wollen in dem Bereich, dann müssen wir zusammenarbeiten. Wenn wir wollen, dass die Lebensmittel anders produziert werden, dass die fairer produziert werden, dass weniger Tierleiden dabei ist, dann geht es nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir alle aufstehen und sagen, und wir stimmen am Ende ab an der Supermarktkasse und sagen, okay, wir kaufen die und die Produkte, die so hergestellt wurden. Wir kaufen, wenn wir Eier kaufen, Bio-Eier und eben nicht mehr die Käfighaltung oder irgendwie sowas. Wir kaufen, wenn wir Käse kaufen, kaufen wir halt den Bio-Käse. Wenn wir Lebensmittel kaufen, dann gucken wir natürlich drauf, irgendwie, wie werden die produziert. Natürlich wieder mit dem Hintergedanken, klar, das muss man sich auch leisten können, was da alles passiert. Aber so ist eine Bewegung, wie wir sagen können, okay, so können wir es irgendwie hinkriegen. Und man kann auch günstig einkaufen, zum Beispiel auf dem Markt oder wenn man sehr regional einkauft, wenn man sich an Jahreszeiten orientiert, was gibt es denn da gerade, was hat keine langen Wege, irgendwie sowas, was wird auch hier vor Ort irgendwie produziert. Ich glaube, da können wir schon einiges machen und finde es so, das hat sehr viel mit Demokratie zu tun, wie Demokratie auch funktioniert und wie man merkt, naja, wir können auch von unten heraus so grassroot-mäßig Sachen mitbestimmen und mitentscheiden, indem wir einfach über unseren Konsum lenken. Das könnte so eine Sache sein, zum Beispiel.
Ja, ich, das stimmt. Ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich bin da echt ein bisschen pessimistisch. Also ich glaube, dass da eine große Kraft drin liegt. Also, und ich glaube, wenn wir besser verstehen würden, was Ernährung eigentlich auf den unterschiedlichen Ebenen heißt, würde das vielleicht auch noch mehr zum Nachdenken anregen. Jetzt stelle ich mir gerade so einen Konsumtempel, der ja nicht unattraktiv ist, wie das Kaufhaus des Westens hier in Berlin am Kurfürstendamm, das KDW vor Augen und was da für eine unfassbare Vielfalt und Angebot an Lebensmitteln ist, ne? So an du kannst ja zu jedem Lebensmittel gibt es unendlich viele Varianten auf unterschiedlichen preislichen Ebenen und das ist ja schon ein der Ernährungsmarkt ist ja auch völlig unüberschaubar und undurchdringlich fast, ne? Und trotzdem finde ich, muss es irgendwie der Anspruch sein, so ein bisschen deutlich zu machen, wo kommt eigentlich was her und was bedeutet das eigentlich, dass dieses Produkt es gibt, dass es irgendwo herkommt, was es auslöst. Also so ein bisschen dieses Ursache-Wirkungsprinzip, ne? So stärker auch noch zu verdeutlichen, dass nicht einfach diese Produkte nicht einfach da sind, ne?
Ich finde es unglaublich schwierig, ne? Also dieses, es gibt diese Übermaß an Produkten auf der einen Seite, die, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir die gar nicht, ne? Also wir brauchen nicht diese Auswahl von, es gibt 500 verschiedene Olivenöle, die da irgendwie stehen. Eigentlich brauchen wir nur drei gute und die sollten irgendwie, da sollte irgendwas Günstiges dabei sein und da sollte irgendwas dabei sein, was irgendwie total toll ist, aber die sollten alle, ich sage es mal, gewisse Standards irgendwie erfüllen und man sollte sich die trotzdem leisten können. Also ich finde da, ja, ich finde es gerade
Also,
irgendwie, ja.
ich glaube, also ich will ja auch keine Planwirtschaft, ne? Also, ich finde ein großes Angebot schon auch echt gut, muss ich auch echt sagen. Aber das, was du eben gesagt hast, ist natürlich der wichtige Punkt. Wir können Entscheidungen treffen als Kundinnen und Kunden. Wir können informierte Entscheidungen treffen und entscheiden, was wir kaufen und was wir bereit sind, sozusagen auch vor uns damit zu vertreten. Also gönne ich mir ab und zu die Avocado und verzichte aber irgendwie weitestgehend auf Fleisch oder was auch immer. Und wir haben das Thema jetzt Gesundheit, ist ja auch ein relevantes, ne? Also was tut uns gut, was nährt uns, ne? Wo fühlen wir uns auch gut, wenn wir irgendwie was essen. Also und das mal zu beobachten. Also es ist ja auch sozusagen eine Eigenleistung, die wir erbringen, weil ich meine, einfach mal zu spüren, also es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber was sozusagen welche Ernährung auch in unserem Körper auslöst und was für ein Gefühl von Kraft und Stärke sozusagen uns das auch mit sich bringt, ne? Und viel zu oft, und das ist ja nun auch sozusagen, was mit Ernährung einhergeht, essen wir ja nebenbei. So, und das ist ja, glaube ich, auch eines der großen Probleme mit Essen. Also, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind. Also, ich meine, ich erinnere mich irgendwie, und das ist ja in vielen Büros so, als ich noch im Büro gearbeitet habe, da stand vorne am Empfang, stand eine Riesenschüssel mit Süßigkeiten. So. Und wenn irgendeine Besprechung war, dann kamen irgendwie immer die Kekse auf den Tisch, die ich nachher schon nicht mehr sehen konnte, weil es immer die gleichen Kekse waren. Aber auch diese Süßigkeiten, du bist dann ständig irgendwie an der Rezeption vorbei und hast dir irgendwie Süßigkeiten gehört. Was ein Quatsch, ne? So.
Es ist kein bewusstes Essen, also kein bewusstes
Nee.
sich gönnen, sondern das ist dann halt einfach da und man isst es und es ist halt, es ist genau, wenn man irgendwie den Fernseher anmacht und abends sich dann eine Pizza irgendwie isst
Ja.
oder beim Fernsehen nochmal eine Tafel Schokolade isst, ne? Wenn man die
Ja.
bewusst essen würde, dann wäre das was komplett anderes, ne?
Ja.
Aber man merkt oder ich meine, ich muss nicht immer, ich muss nicht sagen, man merkt, sondern ich merke, also ich kann es ganz persönlich machen. Ich esse auch manchmal vorm Fernseher und merke dann gar nicht, okay, hab jetzt die Pizza gerade aufgegessen, ne? Also wahrscheinlich war ich schon bei der Hälfte satt, aber ich habe es halt einfach weitergegessen, weil
Ja.
irgendwie das gerade so lief. Ich musste gerade
Und
noch
ich esse
an
gerne, ne?
ich
Das will ich noch mal
auch.
kurz dazu sagen, ne?
Ja,
Ich
ich
esse
auch.
total gerne,
Also ich
so.
finde, ich bin auch ein Genussmensch. Also ich mag das gerne, ich probiere gerne neue Sachen aus und finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade in dem Zuge ist mir noch eingefallen, auch noch was irgendwie in das Demokratie-Thema mit reinspielt, ne? Vegane Ernährung. Das war vor einigen Jahren irgendwie, also wenn man mal 10 Jahre zurückgeht, wer hat sich vegan ernährt? Ne? Das waren irgendwie ein paar Ökos und es waren ganz, ganz wenige. Das war auf jeden Fall kein richtiger Trend irgendwie, der dann gesellschaftlich angekommen ist. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei wie vielen? Ich glaube, 3% oder sowas. Ich glaube, so eine Zahl habe ich mal gelesen. 3% in Deutschland. Also lass es irgendwie, lass es am Schluss 2, 3 Millionen Leute sein. So grob über den Daumen gepeilt, die sich wirklich vegan ernähren. Die hatten vor 10, 12 Jahren was schwierig, vegane Produkte zu finden, oder vegane Restaurants zu finden oder generell auf einer Karte vegane Gerichte, zu finden. Das hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Und wenn ich mir das Angebot in Supermärkten anschaue, dann denke ich nicht, dass 2 bis 3 Millionen Leute in Deutschland, sich vegan ernähren, sondern eigentlich irgendwie 20 bis 30 bis 40%, wenn ich mir dieses Angebot anschaue. Natürlich ist es so, dass viele auch sagen, okay, ich muss nicht jeden Tag mich vegan ernähren, sondern es ist mal irgendwie eine Mahlzeit. Das heißt, es gibt auch diese Mischform. Aber ich finde, da sieht man auch, dass man auf der einen Seite sagt, okay, es ist eine Marktlücke gewesen, da kann man rein investieren und da kann man auch ordentlich Geld wieder rausziehen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, dieses Henne-Ei-Prinzip, ne, haben wir jetzt irgendwie ein größeres veganes Angebot und dadurch entstehen dann mehr Leute, die sich vegan ernähren oder die sagen, hey, vielleicht den einen oder anderen Tag mal vegan? Oder haben wir mehr Veganer gehabt oder Veganerinnen, die gesagt haben, na, wir brauchen mehr Produkte und daraufhin kam das. Aber ich finde, es ist irgendwie auch spannend, wie sich sowas irgendwie entwickelt und so kann sich auch eine bewusstere, fleischlose Ernährung etablieren. Und ich lasse es mal dahingestellt, ob das jetzt wirklich vegan bedeutet ja nicht immer gleich gesund, ne? Aber
Da wollte ich nochmal einhaken.
ja,
Genau.
aber dass sich dann halt einfach solche Trends auch irgendwie manifestieren können und festsetzen können. Vegan bedeutet nicht immer gleich gesund und wer sich vegan ernährt, muss eigentlich auch, um sich ausgewogen zu ernähren, braucht auch eigentlich ein bisschen supplementieren. Also da müssen noch ein paar Zusatzstoffe genommen werden, die eigentlich nur über tierische Produkte verfügbar sind. Wobei da gibt es auch ganz viele, da muss man sich mit ein paar Leuten unterhalten und da hat jeder eine eigene Meinung, das ist auch in Ordnung. Ne? Aber ist
Ja,
auch
mir.
wieder da wieder ein schwieriges Thema mit sehr vielen Meinungen. Und auch das hat wieder was mit Demokratie zu tun, dass es viele Meinungen gibt, die mit denen man sprechen muss und sich über Argumente überzeugen lassen kann.
Weil ich will es jetzt nicht noch komplizierter machen, aber bei veganen Produkten, also zum Beispiel Fleischersatzprodukten, also wie veganem Hack oder was weiß ich was, da hast du natürlich auch wieder genau dieses Convenience-Thema, ne? Also, dass da viel zu viel Zucker drin ist und viel zu viel irgendwie verarbeitet ist und dass ja auch irgendwie diese ganzen verarbeiteten Convenience-Produkte auch wiederum nicht so besonders gut sind und gerade diese veganen Fleischersatzprodukte, ne? Also, das kommt dann auch wieder rein. Aber ich finde, ich finde, das ist auch so ein Thema einfach, wo man merkt, eigentlich sind wir so ein bisschen überfordert fast mit der Vielfalt, die uns da angeboten wird. Und ich glaube, so dieses auch noch mal mehr zu differenzieren, also was ist was Besonderes und was ist irgendwie, also so. Oh Gott, ich fange jetzt auch schon an, irgendwie mit früher war das so und so. Aber was du halt auch sagtest, ne, so der Sonntagsbraten und dann in der Woche war es halt anders und jetzt haben wir immer den Anspruch, eigentlich müssten wir jeden Tag irgendwie essen gehen können und ja, aber die Frage ist immer, um welchen Preis, ne? Und die Frage ist eben, welche Entscheidungen kann ich treffen? Und ich kann, glaube ich, auch ohne dass ich jetzt irgendwie vorher 5 Bücher gelesen habe, kann ich bestimmte Entscheidungen treffen, die nicht nur mir zugutekommen, also sondern auch anderen zugutekommen, weil Ernährung ist eben nicht nur ein Thema, was mit meiner individuellen Gesundheit zu tun hat, sondern Ernährung, und das haben wir, glaube ich, auch ein bisschen aufgedröselt, ist eben wirklich ein Thema, das ganz viele andere politische Aspekte beinhaltet. So. Martin, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht.
Noch eins ganz kurz dazu.
Es hat's dich gepackt.
Ich finde, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, ich finde es, also mir persönlich macht das unglaublich viel Spaß, weil das mir eine komplett neue Welt einfach eröffnet. Und sich mal bewusst anders zu ernähren, das ist irgendwie, du lernst so viele neue Sachen kennen, du lernst so viele neue Geschmäcker kennen, du lernst so viel mehr über deinen Körper, weil das, was du quasi isst, du hast andere Energie, du hast anders Kraft, du kannst anders irgendwie, also du kannst so viel dadurch beeinflussen und da vielleicht auch so ein bisschen diesen Anreiz zu schaffen, hey, ausprobieren, wirklich mal sich damit auseinanderzusetzen und nicht immer mit dem zufrieden geben, was es gibt oder was dir vielleicht vorgesetzt wird, sondern ausprobieren, neue Rezepte ausprobieren, Lebensmittel mal zu kaufen, die man vielleicht nicht kennt, oder mal wirklich sehr, sehr regional einzukaufen und mal bewusst auf Fleisch oder auf Fisch zu verzichten und zu merken, hey, es ist ein ganz anderes Kochen. Und das ist vielleicht irgendwas, was mir, manche Leute wissen gar nicht, was ihnen fehlt oder was sie mal ausprobieren wollen, weil sie immer sehr, sehr bei dem Gleichen bleiben. Und da vielleicht so als Appell, einfach mal ausprobieren. Es gibt so viele tolle, coole Sachen und in unterschiedlichsten Küchen, in vielen asiatischen Küchen ist es sowieso, dass man da vegetarisch unterwegs ist, ne? Also finde ich spannend. Mir macht es
Ja,
persönlich sehr viel Spaß.
oder einfach auch mal wirklich das so, sich mal so einzelne Produkte rauszupicken. Also wo kommen die eigentlich her? So, und zu sagen, okay, wenn meine Nüsse oder wenn meine, weiß ich nicht, Tomaten da und da herkommen und dann mal vielleicht mal 10 Minuten irgendwie mal zu googeln. Wir googeln so viel. Was ist eigentlich in dem Land mit der Produktion von Produkt X oder Y? Und sich einfach mal so ein bisschen schlau zu machen, zu sagen, okay, also wenn die Tomaten da und daher kommen, da gibt es irgendwie Bewässerungssysteme, die Welt drumherum ist eigentlich total trocken, aber das ganze Wasser, was die da zur Verfügung haben, fließt irgendwie in die Bewässerung der Tomaten und was weiß ich was alles. Und was hat das eigentlich für Konsequenzen für das drumherum? Also ich glaube, es reicht manchmal auch so ein minimales Investment. Man braucht, kann sich mal eine Sache rauspicken und dann zu sagen, okay, vielleicht muss ich nicht die im Winter wässrigen Tomaten aus, weiß ich nicht woher, essen, sondern vielleicht fällt mir auch irgendwie was anderes ein, wenn ich es jetzt
Genau.
gerade wechseln kann oder so. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig, aber letzten Endes finde ich immer wichtig zu wissen, es sind manchmal einfach so ganz kleine Entscheidungen, die wir treffen können und die unser Leben nicht schlechter machen,
Genau, und
um vielleicht, ja.
die auch relativ wenig mit dem Geldbeutel zu tun haben, ne? Also das heißt jetzt nicht, wir gucken natürlich aus einer, ich sage es mal, sehr privilegierten
Privilegiert,
Position.
ja.
Trotzdem kann man auch in Discountern irgendwie gucken, dass man regional einkauft. Die haben auch die Angebote und da gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, günstig einzukaufen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, hey, das kostet mich jetzt irgendwie das Doppelte oder das Dreifache. Man muss halt einfach ein Bewusstsein dafür schaffen und intrinsisch auch irgendwie motiviert sein zu sagen, hey, ich habe da auch Bock drauf, ich will das auch wirklich wissen. Aber natürlich, klar, ich bin mir bewusst, dafür braucht man natürlich auch Zeit, dafür braucht man auch den Kopf, das muss natürlich auch alles da sein, aber klar, anders geht's nicht, ne? Glaube ich jedenfalls.
Kurzer Ritt, also langer, aber doch angesichts der Thematik recht kurzer Ritt durch das Thema Ernährung und die verschiedenen politischen Aspekte, die das Thema mit sich bringt. Lass uns noch mal die letzten Minuten zu unserer Kategorie gesehen, gehört, gelesen. Was hast du mitgebracht,
Also
Martin?
ich habe da zwei Sachen mitgebracht, die natürlich auf das Thema Ernährung auch nochmal einzahlen. Und zwar einmal, das fand ich eine sehr spannende Reihe. Kennst du Jenke von Wilmsdorf? Kennst du bestimmt, oder? Der ist
Der
jetzt
macht
bei.
immer so komische Experimente, ne? Der an sich
Genau.
und seinem Körper, ne? Oder?
Genau. Wenn du schon sagst, komische Experimente, dann. Ja, also der macht immer sehr viele Selbstexperimente. Der ist von RTL jetzt zu ProSieben rüber gewandert und es gab, glaube ich, Jenke Crime und so Geschichten gab es schon. Und er hat jetzt auch was zum Thema Ernährung und zum Thema Zucker gemacht. Und hat ein Selbstexperiment gemacht, dass er 1 Kilo Zucker am Tag konsumiert.
Oh. Da läuft es mir
Und
kalt den Rücken runter.
ja, total. Also er hat sich dann auch durchchecken lassen und sowas und dann kam halt raus, dass seine Blutzuckerwerte extrem hoch sind. Und dann hat er festgestellt, dass er einfach täglich Eistee trinkt, gekauften, anscheinend mehr. Und dass da so viel Zucker schon drin ist, dass er eigentlich unbewusst schon eine extrem hohe Zuckermenge zu sich genommen hat. Und ich fand es sehr spannend, weil der Kameramann, der das gefilmt hat, der hat auf Zucker verzichtet in der Zeit, wo er 1 Kilo Zucker zu sich genommen hat. Und die beiden sind, so wurde es jedenfalls in der Reportage verkauft, ob es wirklich so ist, wissen wir natürlich nicht. Ich glaube, für 3 Wochen waren die zusammen mit dem Wohnmobil unterwegs und sind durch Deutschland für diese Reportage gefahren. Und es war ganz spannend, weil der eine musste halt irgendwie jede Menge Zucker in sich rein und der andere hat Zucker geliebt und durfte nicht. War irgendwie eine spannende Kombination. Und die waren zum Beispiel auch bei Fruchtzwergehersteller. Ich glaube,
Oh,
Danone, die machen, glaube ich, Fruchtzwerge.
ja.
Und die haben gesagt, die haben in den letzten 10, 15 Jahren die Zuckermenge in Fruchtzwergen schrittweise angepasst und schrittweise reduziert. Es gibt Fruchtzwerge auch zuckerreduziert, die werden aber schwieriger angenommen und bei den normalen, da wurde auch der Zucker schrittweise reduziert und
Ach,
haben
das
sie
ist ja
auch
toll.
gesagt, wir müssen die KonsumentInnen, wir dürfen die nicht überfordern, indem wir jetzt auf einmal nur noch die Hälfte von Zucker reinmachen, sondern wir müssen deren Geschmack leicht verändern. Und es dauert einfach 10 Jahre ungefähr, bis man da
Ein
den Zucker
Flug.
schrittweise reduzieren kann. Und das fand ich total toll, dass das wird gemacht. Und es waren auch die einzigen, die zugesagt haben für ein Interview. Und ich meine,
Ein
natürlich sagen,
Flug.
total. Also
Ja.
fand ich wirklich ein gutes Ding. Verlinken wir in den Shownotes, könnt euch angucken. Ist eine
Ja.
schöne Sache. Und dann noch in
Daraus
der.
kann man doch aber auch wieder lernen, Entschuldigung, aber daraus kann man doch auch wieder lernen, dass sozusagen das Bewusstsein für die Herausforderung, aber die Frage, wie bringst du das am besten an die Menschen, ohne gleich irgendwie auf Abwehr zu stoßen? Das finde ich
Genau.
total, also finde ich sehr, sehr klug.
Fand ich auch. Und die haben halt auch getestet, ne? Und ich meine, die wollen natürlich auch verkaufen. So, die wollen
Ja.
natürlich, und wie man das dann trotzdem machen kann, finde ich auch wieder sehr spannend. Und dann noch ein anderer Tipp, der geht eher in so eine, also weg von einer Reportage, von einer Dokumentation, hin Richtung so ein bisschen Serie, Thriller-mäßig. Die Saat in der ARD-Mediathek mit Heino Ferch. Da geht es eben auch um die Ernährung der Welt, über Saatgut und welches Saatgut dafür geeignet ist. Und dann gibt es diese Seed Vaults, also diese Saattresoren, die es da irgendwie weltweit gibt, wo diese Ursaaten gelagert werden. Ich finde es spannend gemacht. Es ist eine coole Serie, die so ein bisschen für dieses Thema sensibilisiert. Man erkennt sehr schnell diese großen Unternehmen, die natürlich mit einem anderen Namen da drin auftauchen und mich hat es dazu angeregt, nochmal so ein bisschen nachzulesen, was stimmt, was stimmt nicht. Es stimmen sehr, sehr viele Sachen. Also sehr viele Sachen stimmen da so ein bisschen. Und ja, ich finde es ist spannend, um sich mit dem Thema Ernährung und vor allem das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, diese Verteilung. Ne? Also Hunger auf der einen Seite, Überproduktion auf der anderen Seite, sich damit nochmal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Das sind meine beiden Tipps, die ihr in den Shownotes finden werdet.
Okay, ich habe auch zwei Tipps, die nicht, also da müsste ich jetzt ein bisschen auf Krampf sozusagen den Zusammenhang herstellen. Bei dem einen geht es vielleicht noch zu unserem Thema. Es gab eine total tolle Arte-Dokumentation, die jetzt nicht mehr auf Arte zu sehen ist, aber noch bei YouTube, alle 4 Folgen. Drei Städte erobern die Welt. Amsterdam, London, New York. Eine sehr schöne Dokumentation, die sozusagen aufzeigt, ich glaube, beginnend um 1600, wie sich diese drei Städte parallel sozusagen entwickelt haben. Drei Städte, die alle auch am Meer liegen und sozusagen auch durch Handelsbeziehungen später dann auch miteinander verbunden waren. Insofern vielleicht im entferntesten auch mit dem Thema Ernährung zu tun und der Frage von, was kommt eigentlich wie wohin. Aber eben auch, wie sich das Wachstum dieser Städte, wie das jeweils sozusagen sehr unterschiedlich sich dargestellt hat, in welche Richtung die Städte gewachsen sind, ob in die Breite oder nach oben oder wie Herausforderungen wie Kanalisation oder was weiß ich, was alles sozusagen auch gestaltet wurden. Und was ich absolut faszinierend fand, war wirklich so diese Innovationsfähigkeit von Menschen, ne? Also wenn Menschen eine coole Idee haben oder was die erfinden können, und wie schnell bestimmte Sachen gehen, also auch wie schnell irgendwie diese wahnsinnshohen Gebäude in New York auch gebaut wurden. Natürlich mit großen Verlusten, aber es ist, und auch mit welchem Erfindungsreichtum irgendwie bestimmte Systeme, Kanalisation und was weiß ich was entwickelt wurden und Lösungen geschaffen wurden für die Herausforderungen. Das fand ich absolut faszinierend. Eine Sache muss ich noch erzählen. Ich weiß, wir hängen schon total. Das war mir so auch nicht klar. Also ich war bis in meinem Leben bisher einmal in New York und das ist mehr als 10 Jahre her und da stand das neue World Trade Center noch nicht und jetzt waren da halt Bilder von New York, wie es heute ist und da gibt es sozusagen, da gibt es so neue Skyscraper, die heißen, oh Gott, Small Ones oder so. Das sind so ganz dünne, ganz, also die haben dann jeweils auf der Etage nicht so eine große Fläche, ganz dünne, ganz, 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 ganz hohe Gebäude. So, und die können das nur machen, weil andere Gebäude, also es gibt sozusagen Luftrechte für jedes Gebäude in New York. Und wenn du ein Gebäude baust, wie zum Beispiel auch alte Kirchen, die dann da ja immer noch stehen, die sind halt nicht so hoch. Die haben aber sozusagen bis zu einer gewissen Höhe das Luftrecht über ihrem Gebäude. Und dieses können sie, wenn sie es nicht selber brauchen, sozusagen an andere verkaufen. So,
Ah,
das heißt,
okay.
andere können ganz hoch bauen, weil sie anderen die Luftrechte abgekauft haben. So und so sind diese Small Ones oder wie sie heißen, von denen es jetzt so, weiß ich nicht, drei oder fünf oder was weiß ich was gibt, so entstanden, die wirklich wie so streichhölzerartig quasi rausragen. Und das finde ich irgendwie total absurd und gleichzeitig auch irgendwie spannend. Und es ist wirklich eine vierteilige, tolle Doku, finde ich ganz, ganz spannend so.
Ich habe gerade gedacht, wenn man die Luftrechte abkauft, dass es dann nicht in die Höhe geht, sondern dass man so in diesen Luftkorridor rein
Nee,
darf. So ein bisschen so
nee,
Kranhäuser, weiß ich, so Köln habe ich gerade so im Kopf gehabt. Aber das ist dann eigentlich, ach, es geht mal nach oben weiter, ne?
du kannst dann einfach ganz hoch bauen, so. Also, und
Krass.
das finde ich absolut faszinierend. Und einfach noch ganz nett, also ein Podcast, den ich jetzt erst entdeckt habe und den ich einfach total, ach, ich muss sagen, fast so ein bisschen bezaubernd finde. Also finde ich einfach wahnsinnig nett, die beiden. Free Hugs heißt der, also, Umsonst Umarmung mit Riccardo Simonetti und Anke Engelke. Ganz, also ich finde es einfach sehr, sehr, sehr nett, die beiden. Das ist so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen nett und kuschelig machen will, finde ich ganz bezaubernd.
Ist
So,
vielleicht in der
höre ich
heutigen
gern.
Zeit auch mal ganz schön, ne? Also sowas zu hören, ne? Bei
Ja,
den
nein,
ganzen
es ist
Krisen,
auch
die uns
nicht
umgeben.
seicht. Es ist nicht seicht, ne? Aber es ist einfach total schön, so von der Stimmung, die die beiden erzeugen. Sehr nett.
Und vielleicht als kleinen Link zu unserem Ernährungsthema, vielleicht ein paar Karöttchen schneiden oder ein bisschen irgendwie Sellerie, einen guten Quark machen, schön dazu dippen und dann kann man während Serie gucken auch ein bisschen gesund snacken
Genau.
und da hat man schon die Verbindung zur Ernährung wieder. Ne?
Ach,
Oder ein paar
wunderbar.
Heuschrecken. Lecker,
Ein
lecker, schön
paar
geröstete
Heuschrecken.
Heuschrecken.
Genau, schön in die Pfanne werfen.
Auch was ganz Feines,
Mit
ne?
gutem Rapsöl. Ja. Martin, irgendwie haben wir uns heute schon wieder um Kopf und Kragen, beziehungsweise um die Uhrzeit geredet. Wir experimentieren jetzt einfach mal mit unserem Vorhaben. Ich
Ja.
weiß gar nicht, ob es so anders ist als vorher, aber wir
Eigentlich
wollen
schon,
auf
eigentlich
jeden
schon,
Fall.
schon, ne? Also wir haben schon jetzt so ein Thema mehr, ne? Also wir sind zwar öfter abgebogen, aber es ist okay, ne? Also.
Ja, wir haben jetzt auch länger nicht gesprochen. Wir mussten jetzt erstmal wieder uns ein bisschen austoben. Vielleicht werden die nächsten Folgen ein bisschen kürzer. Martin, du sitzt komplett im Dunkeln. Du
Es
könntest
ist
auch
jetzt
in
dunkel geworden, ja.
Guatemala im Wald sein.
Könnte
Und
sein, ja.
Heuschrecken essen und ich würde es nicht sehen. Und ich sage jetzt einfach mal, mach dir ein paar schöne Gemüsesticks und hab einen schönen Abend.
Ebenfalls, lass dir gut gehen. Ich bin gespannt. Was gibt's zu essen? Was kostet?
Couscous mit Gemüse gibt's heute Abend.
Sehr gut. Ich glaub, wir machen irgendwie was Asiatisches heute wirklich. Also es wird wirklich irgendwelche Gemüsesticks geben, mit Udon-Nudeln. Was sehr was
Oh,
Feines.
ja,
Sehr lecker.
schön. Das sind diese dicken, ne?
Das sind die Dicken, die so ein bisschen aussehen wie Regenwürmer irgendwie.
Ja, fein. Haben wir gleich wieder das Dschungelcamp dabei. Martin, guten Appetit, alles Gute, bis bald.
Dass du Dschungelcamp reingebracht hast, das werde ich nicht vergessen. Sehr schön.
Und
Du,
tschüss.
Julia, schön war's. Tschüss, schönen Abend dir. Ciao.
Ciao.